Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Inga Mende, Co-Founderin und CEO bei Clubio im Podcast begrüßen. Hallo Inga.
Hi Martin, freut mich sehr.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und es ist ja immer so üblich im Podcast, erstmal sich selber ausführlich vorzustellen. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil ich glaube, eure Geschichte ist sehr, sehr spannend. Und sie hat sicher Auftrieb auch nach Corona bekommen. Und du wirst aber heute die ganzen Hintergründe auch mal erklären und was sich überhaupt hinter Clubio verbirgt. Bevor wir da jetzt aber hinkommen, würde ich dich erstmal einfach bitten, dich selber vorzustellen. Was machst du eigentlich heute eben als Gründerin und als CEO? Aber wie bist du da auch überhaupt hingekommen?
Ja, mache ich gerne. Also ich wohne jetzt in Berlin seit 12 Jahren und das ist auch ungefähr die Zeit, wo ich intensiv Startup-Luft geschnuppert habe. Bevor ich sozusagen intensiv in die Startup-Szene eingetaucht bin, habe ich klassisch auch viele globale Konzerne bei ihren Transformationen begleitet, auch im Stichwort natürlich Digitalisierung, Expansion, und habe sicherlich da auch viel Wissen mitgenommen, was ich jetzt auch in der Startup-Welt anwenden kann. Die Idee von Clubio ist mir gekommen, weil nach Corona der Bedarf nach wirklichem intensiven persönlichen Austausch und Zusammenkommen, nicht nur im Business-Kontext, sondern auch im sogenannten Be-Leisure-Kontext, immer wichtiger wurde. Das heißt, die Unternehmen haben nach Möglichkeiten gesucht, wie kann ich denn eigentlich meine Mitarbeitenden wirklich sinnvoll zusammenbringen und auch Erlebnismomente schaffen, die nachhaltig wirken. Das ist teilweise im Office-Kontext nicht immer möglich, weswegen wir auch sagen, an Orte zu gehen, die außerhalb vom Büro liegen. Das kann ein schönes Haus am See sein, wo man sich dann mal 2 Tage einschließt für ein Strategie-Meeting. Kann natürlich auch weiter weg sein. Das sind durchaus Dinge, die einfach haften bleiben und die auch in der Kultur sich verankern von den Teams und den Unternehmen, die wir begleiten.
Und da werden wir gleich auch mal, das ist schon schön umrissen, was ihr im Kern macht und wie ihr darauf fokussiert habt. Vielleicht auch, bevor wir dann nochmal weiter in Details gehen. Du hast ja schon gesagt, du hast früher eher auf der Beraterseite eben auch gesessen und Konzernen unterstützt. Wann hast du denn die Entscheidung für dich getroffen, dann selber aktiv zu werden, selber selbstständig zu sein, selber zu gründen? Also kam das dann durch diese Projekte oder hattest du das, weiß nicht, sogar schon vor deiner beruflichen Karriere, schon im Studium, weiß nicht, Berührungspunkte gemerkt? Oder wie kommt man dann eben auch zu Unternehmertum?
Ja, also ich habe tatsächlich schon während meines Studiums, also ich habe BWL und Psychologie studiert, Startup-Luft geschnuppert, da hat man das noch nicht Startup genannt und es war auch weniger fancy, da ging es einfach darum, coole Projekte zu machen, damit ein bisschen Geld zu verdienen, um sich Reisen während des Studiums zu finanzieren. Aber das war sozusagen mein erster Impuls oder Einblick in die Szene. Und als ich nach Berlin gekommen bin, war die Startup-Szene vor 12, 13 Jahren noch stark im Wandel. Da gab es Rocket Internet, aber nicht so viel anderes. Zalando gab es auch schon. Und das heißt, ich durfte tatsächlich so ein paar Unicorn-Startups wirklich mit begleiten, als Teil des Leadership-Teams und dieses sogenannte Hyper-Growth-Scaling mitmachen. Und das hat doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weshalb ich sage, das mache ich jetzt zu dem größten Teil meiner Zeit und Beratung und Coaching mache ich to the side.
Okay, spannend. Also da sieht man auch, wie dann doch, sag ich mal, man dann irgendwann das Ganze auf sich selber überträgt und selber auch den Weg geht dann wirklich im Driver Seat sitzt. Du hast ja auch gesagt, Konzerne unterstützt und man muss ja auch dazu sagen, bei Clubio, da gibt es ja auch eine Historie oder eine Verknüpfung zum Lufthansa Innovation Hub. Ich glaube, viele Hörer wissen gar nicht, was die Lufthansa damals für eine Initiative gestartet hat. Aber es ist, glaube ich, doch ziemlich bekannt, wenn man im Innovationskontext in Deutschland unterwegs ist. Von daher, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte dazu sagen. Was gibt es da für eine Beziehung? Welche Rolle spielt es? Wie ist auch heute die Beziehung überhaupt zueinander?
Ja, absolut. Genau, also Lufthansa Innovation Hub, muss ich sagen, kannte ich vorher auch noch nicht, aber sie sind doch sehr, sehr aktiv, weil sie sehr viele in Ideen und Technologien investieren, die wirklich den Travel Space nachhaltig verändern können. Ja. Das heißt, es geht schon noch darum, im Kontext von der Lufthansa, das heißt stark mit dem Thema Aviation behaftet, Transformationen und neue Entwicklungen voranzutreiben, entweder durch Investments in Startups, wie das bei Clubio der Fall ist, oder auch in eigene Ideen, die sie dann eben ausgründen. Und da gibt es einige schöne Beispiele, die sie neben auch Clubio gemacht haben. Das ist zum Beispiel Squake oder Navid. Navid ist jetzt ein Beispiel, wo es um Mobility-Themen geht, die natürlich auch wichtig sind für Unternehmen. Das heißt, das ist sozusagen der Ansatz. Und für uns war das damals ein sehr guter Wind, uns mit Lufthansa sozusagen zusammenzuschließen als Vehicle for Growth, um wirklich die Idee zu testen und zu validieren, weil natürlich ganz viel Wissen über die Travel-Branche vorhanden war, ein sehr gutes Netzwerk bestanden hat und natürlich auch im ganzen Lufthansa-Konzern Cosmos durch die Lufthansa selber, aber auch andere Firmen wie natürlich Eurowings, sehr gute Möglichkeiten bestanden, unser Modell mal zu pilotieren.
Okay, und das heißt, heute ist Lufthansa quasi ein strategischer Investor dann bei Klubio, oder?
Richtig, genau. Wir sind jetzt gerade in der Ausgründungsphase. Das heißt, wir haben jetzt weiteres externes Kapital aufgenommen und haben die erste Validierung gemeinsam mit Lufthansa gemacht. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, auf die SpezialistInnen von Lufthansa zurückzugreifen, wenn es um die Themen geht, eben Access to Knowledge im Bereich Travel, Hospitality, was durchaus auch spannend ist, weil Lufthansa natürlich auch als Gruppe sagt, dieses Thema Group Bookings und Corporate ist natürlich nach wie vor auch was, was Lufthansa nach vorne treiben will und bei den Airlines. Und das ist natürlich etwas, was bei Klubio naheliegend integriert werden kann.
Okay, jetzt hast du ja einleitend gesagt, der Corona-Effekt war, glaube ich, ein wichtiger wahrscheinlich auch für euer Business. Nimm uns vielleicht auch noch mal kurz vor Corona. Also ist die Idee mit Corona geboren oder gab es das schon vorher? Und gab es dann quasi einen Booster mit Corona oder wie sah das vorher aus, euer Thema? Weil Timing ist ja immer wichtig, wissen wir bei Themen, und Timing ist ziemlich entscheidend für den Erfolg. Aber jetzt könnt ihr mir vorstellen, das gab es auch schon in irgendeiner Form vorher, aber es war vielleicht nicht so im Fokus oder vielleicht hat es auch nicht die Bedeutung gehabt. Also wie sieht da so der Effekt vor und nach Corona jetzt eigentlich aus? Bei der Idee?
Ja, das ist ganz spannend zu sehen. Also natürlich gab es vorher auch schon sogenannte Team-Events und auch Team-Offsites. Das hat sich natürlich nicht, wurde nicht in Corona erfunden. Aber man kann sagen, dass der Stellenwert, diese Events zu planen und durchzuführen, ein ganz anderer war. Weil vorher war die Realität einfach, die meisten Teams haben im Office gearbeitet. Sie haben sich 5 Tage die Woche gesehen. Das hat sich durch Corona sehr stark verändert. Wir haben viele Teams, die nur noch hybrid arbeiten. In Deutschland hat sich ja das mobile Arbeiten etabliert und auch natürlich Firmen, die wirklich komplett remote arbeiten, wo der Stellenwert, solche Events durchzuführen, ein ganz klarer Need ist, um überhaupt diese Kultur und dieses Gemeinsame zu schaffen. Und deswegen würde ich sagen, sie haben einen ganz anderen strategischen Wert, Wert gewonnen. Und auch die Kombination, nicht nur wir schließen uns einen Tag ein und machen Business, sondern wir wollen auch gemeinsam was erleben, wir machen dann schöne Aktivitäten, wir machen Dinge, die uns verbinden, das auch noch stärker in den Vordergrund gerückt ist.
Du hast gerade schon den Begriff Erleben genannt. Ich habe kürzlich auch mal wieder so einen Begriff gelesen, das hieß irgendwie Erlebnisprodukte, dass das wohl auch natürlich immer mehr ein Thema ist, auch von Zeiten von KI, wenn man dran denkt, dass vielleicht Wissen keine so große Relevanz mehr hat und eigentlich alle immer mehr Richtung Erlebnisprodukte schielen. Ist es auch ein Markt, der jetzt mal unabhängig von Corona da auch immer mehr entsteht, vielleicht durch den Einfluss von KI, oder wie bewertest du vor allem auch die letzten 2 Jahre, wo natürlich auch das ganze Thema KI und Sprachmodelle aufgekommen ist und natürlich viele sich die Frage stellen, wie müssen wir eigentlich unsere Services und Produkte verändern? Was machen wir oder was ist vielleicht noch besonders, wenn zum Beispiel das Wissen eigentlich immer verfügbar ist? Ne? Weil es gibt ja doch einige Geschäftsmodelle und Unternehmen, die eigentlich davon profitieren, dass Wissen eigentlich nicht überall verfügbar ist. Von daher ist ja auch die Frage, was bleibt denn dann überhaupt? Also wie würdest du da auf den Markt der Erlebnisprodukte schauen? Was ist das für dich und spielt es für euch eine größere Rolle?
Ja, also ich würde jetzt mal den Kontext Erlebnisprodukte so fassen, dass der Trend zur Individualisierung und auch Dinge zu kombinieren, die jetzt im Bereich Aktivitäten, Erlebnisse liegen, dass der schon durchaus zugenommen hat. Also die Ansprüche sind deutlich höher, als es früher der Fall war. Ja. Also das kann man durchaus sehen. Ne? Wenn ich was mache, dann will ich das ganz ganz toll, dann muss das exklusiv sein, dann muss das irgendwas Besonderes haben. Man sieht das auch in der Entwicklung von Airbnb, die ja auch jetzt ihre ganzen Geschäftsmodelle zumindest versuchen umzustellen, diese besonderen Hotels, besonderen Orte schaffen. Das kann man sehen. Das zieht sich durch die Privatwelt und hat sich aber auch im B2B-Travel-Segment auf jeden Fall sichtbar gezeigt. Und das Thema Nachhaltigkeit und Wissenserweiterung und was macht es eigentlich mit meiner Workforce, ist definitiv auch ein Thema, was wir sehen. Unternehmen stellen sich immer die Frage, Reskilling, Upskilling, wie kann ich das eigentlich sicherstellen, dass ich noch eine schlagkräftige Mannschaft habe, die auch sehr schnell auf solche Veränderungen reagieren kann. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, diese Talente zu fördern und sich auch mal wieder rauszunehmen und zu sagen, sind wir mit unserer Strategie, mit unserem Geschäftsmodell eigentlich noch richtig unterwegs? Und ich glaube, diese Notwendigkeit, die ist heute in jedem Business, in jeder Industrie noch viel mehr gefragt, als es vor ein paar Jahren der Fall war. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch wichtig, darin zu investieren, in die Workforce.
Okay. Kommen wir mal zum Geschäftsmodell von Clupio auch, weil ich glaube, ganz spannend ist auch bei Clupio, dass es ja ein Plattformgeschäftsmodell ist. Von daher, du hast auch schon eingangs so ein bisschen erläutert, wie es funktioniert. Aber vielleicht kannst du auch noch mal im Detail sagen, warum ist es ein Plattformgeschäftsmodell? Und was macht es vielleicht auch so besonders? Ihr seid ja schon doch jetzt eine ganze Weile unterwegs. Ihr seid ja auch wirklich in der Skalierungsphase. Von daher, erklär doch einfach mal, wie die Plattform konstruiert ist am Ende des Tages.
Ja, wir haben uns angeguckt, als wir den ganzen Bereich Beleisure betrachtet haben, haben wir uns angeschaut und über 200 Interviews durchgeführt mit Gründern, mit Managern, um rauszufinden, wo sind eigentlich eure Pain Points bei dem ganzen Thema. Und was da rauskam, ist schon, dass dieses ganze Thema Organisation und Planung der größte Pain Point ist. Und das macht wirklich, wenn man das mal auf ein Event überträgt, roundabout 40 Stunden aus, die eine Person damit beschäftigt ist, das alles zu planen, ne? Weil es geht dann darum, ich muss den Ort finden, ich muss gucken, was mache ich denn da vor Ort, ne? Kann ich Aktivitäten verbinden? Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir wieder zurück? Ja, und das ist eine Komplexität, die Unternehmen gerne reduzieren wollen würden. Und wir haben uns angeschaut, was gibt es denn da für andere Modelle? Und klassische Buchungsplattformen bieten das eben nicht an. Deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt und gesagt, wir wollen erstmal den organisationalen Rahmen und diesen Pain Point lösen. Perspektivisch natürlich auch noch weitere Services und Angebote andocken für Firmen, aber dass das im Hauptfokus liegt. Und da lag das Plattformmodell einfach sehr nah, aber wir gesagt haben, wir müssen im Prinzip genau die Firmen, die das machen wollen, und die Anbieter zusammenbringen. Und da hat sich auch einiges getan post-Covid. Also es gibt ganz, ganz tolle Locations, auch viele Aktivitätenanbieter, die sich spezialisiert haben auf Firmenkunden und auf die wir ganz gezielt auch zugehen und mit denen wir zusammenarbeiten.
Das wollte ich mich gerade fragen. Also, wen ihr am Ende überhaupt orchestriert, weil das eine sind sicher offensichtlich die Locations, also dort, wo man mit der Gruppe hingehen würde und übernachten würde, beispielsweise sich aufhält. Aber du hast gerade auch Aktivitätsanbieter angesprochen, die wahrscheinlich von irgendwelchen, weiß nicht, Führungskräfte-Coachings, man tut zusammen Baum fällen, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal, oder sonstige Adventure-Geschichten wahrscheinlich anbieten oder so, wie man das auch auf vielleicht von anderen Anbietern kennt, die oft regional auch unterwegs sind. Also, sind das solche oder was sind das alles für Anbieter, die da sich so tummeln?
Genau, also das ist, wenn man jetzt sich im B2B-Bereich anguckt, ein Get-You-Guide, was Stadtführungen macht, was irgendwelche schönen Challenges in den Städten macht, sind wir ja vor allen Dingen auch für Locations bekannt, die etwas außerhalb der Städte liegen, um eben auch diesen Effekt zu haben, Offsite raus zu sein, häufig auch in der Natur zu sein. Und das heißt, wir arbeiten mit Anbietern zusammen, die auch dann zugeschnitten auf die verschiedenen Orte eben Aktivitäten anbieten. Das kann eine Kanutour sein, das kann auch eine schöne Weinverkostung sein. Das kommt immer auf die Teams an. Auch hier stellen wir fast fest, dass der Anspruch der Firmen immer höher wird. Das heißt, häufig kommt die Frage, na ja, das haben wir ja schon gemacht. Was habt ihr denn Besonderes im Angebot? Was können wir tun? Ja, und das heißt, da wissen wir auch, dass das ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg von so einem Offsite ist, das eben auch wirklich kuratiert anzubieten, um zugeschnitten auf die Bedürfnisse der individuellen Teams.
Was ich mir da auch besonders schon auch anspruchsvoll vorstelle, ist, dass es ja schon eine Mischung irgendwie ist, außer in der Kombination zwischen Arbeit und vielleicht auch so ein bisschen dieses Erlebnis und Freizeit, auch vielleicht so ein Touch Freizeit, ne? Das heißt, das stellt ja schon gewisse Anforderungen auch an eine Location, weil wenn ich da zum Beispiel an uns denke, auch als Unternehmen, wir hatten in diesem Jahr 10-Jähriges und da nämlich, ich kann den Pain nur unterschreiben, den du angesprochen hast. Ich glaube, wir waren mindestens wahrscheinlich 40 Stunden beschäftigt, um eben so ein Offsite zu organisieren. Da sind wir zusammen ins Ötztal gefahren mit eben 20 Leuten. Und das war natürlich ein riesen Pain, allein schon die Location überhaupt zu finden und dann eben aber auch sicherzustellen, dass dieses Business-Part mit Aktivitätspart beides gewährleistet wird. Und das ist ja bei vielen Locations gar nicht der Fall. Dann gibt es vielleicht keinen Gruppenmeetingraum, es gibt keinen Workshop-Raum, es gibt keinen Beamer an der Wand. Also das sind ja alles schon so auch Themen, wo ich mir vorstellen könnte, das hat ja schon auch ein bisschen was mit Datengetriebenheit zu tun, weil ihr müsst ja sicherstellen, dass die Locations auch sehr zu dem Anforderungsprofil der Unternehmen passen. Wie schafft ihr das oder wie sind da auch die Locations heute aufgestellt? Weil ich glaube, das ist natürlich auch so ein Thema, wo sich Hotels, glaube ich, auch immer mehr drauf einstellen, zu sagen, naja, haben wir überhaupt die Möglichkeiten?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und dieser Matching-Prozess zwischen dem Unternehmen, was eben diesen Event plant und der die auch viel Geld in die Hand nehmen. Das sind ja durchaus ein paar Zehntausende, teilweise Euros, die so ein Event kosten kann. Der will natürlich gut geplant und überlegt sein. Das heißt, wir helfen Unternehmen schon dadurch, dass wir die Plattformanbieter so kuratieren, dass nur Anbieter gelistet werden, die wirklich auch den Standards entsprechen. Das heißt, sie haben alle Meetingräume und zwar auch in einer Art State of the Art. Das heißt, man kann dort auch hybride Meetings durchführen, man kann größere Breakout-Gruppen auch unterbringen. Das heißt, das ist alles sozusagen etwas, was wir vorher erfassen, Und was unsere Kunden auf jeden Fall nicht möchten, sind die, ich hoffe, ich trete keinem auf die Füße, aber die klassischen staubigen Tagungshotels, wo jeder schon mal zu viel Zeit verbracht hat, die sind einfach out. Ja, das heißt, die wollen Locations haben, wo irgendwie ein Gemüsegarten nebendran ist, wo man auch irgendwie was Essen konsumiert, was dann vor Ort angebaut wird. Also die wollen eine besondere Location haben und dafür sind wir auch bekannt.
Ja, oder zum Beispiel wahrscheinlich auch selber kochen, ne? Kochen ist ja auch immer so ein Thema, das ist ja eigentlich oft ein Firmen-Event, aber das Problem ist halt, wenn man zwar im Hotel eine Küche hat, die aber nie dafür gedacht war, die zu öffnen, für die Gäste natürlich auch schwierig. Also von daher, weil das wäre auch noch eine Frage gewesen von mir, sind es denn dann überhaupt Hotels, diese Location-Anbieter, oder wie würdest du die bezeichnen, die heute diese Location anbieten? Also sind es Gästehäuser, sind es, sind es Campingplätze, sind es bessere Hotels? Also wie bezeichnet man überhaupt die Kategorie an Locations, die ihr da eigentlich braucht?
Ja, spannende Frage. Da zerschlagen wir uns auch immer die Köpfe drüber, um das eben auch gut auf der Plattform darzustellen. Also wir haben dann auch so zum Beispiel solche Kategorien wie ein Farmhaus. Ne? Farmhaus wäre dann für uns so ein schönes, ausgebautes, alte Bauernhof, zum Beispiel in der Region Brandenburg oder in der Region Bayern, die dann teilweise auch familiengeführt sind. Das heißt, die vom Professionalisierungsgrad her nicht im klassischen Hotel entsprechen, aber dafür einen ganz anderen Charme und Touch haben, die aber durchaus erkannt haben, wie wichtig es ist, eben modern und professionell aufgestellt zu werden. Also das sind eigentlich viele der Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, die häufig dann mit uns auch exklusiv arbeiten auf der B2B-Seite, weil sie sagen, wir bringen denen halt Kunden, die sie sonst eher nicht bekommen. Und das ist deswegen auch eine sehr spannende Kollaboration, weil beide Seiten natürlich davon profitieren. Sie profitieren von unserem natürlich Access zu den Unternehmenskunden und gleichzeitig können sie eben Kapazitätsengpässe ausgleichen, wie zum Beispiel unter der Woche, wo eher weniger Hochzeiten stattfinden oder private Feiern.
Okay, das heißt aber auch von dem Prozess her, also ich habe es verstanden, dass eben die Firmen das direkt über euch dann über die Buchungsplattform auch komplett abwickeln können und ihr aber dementsprechend auch die passenden Matchings eben darüber dann auch abbilden könnt. Wer sind denn dann eure Buyer-Personas am Ende des Tages? Also ist es dann Personal, ist es die Geschäftsleitung, ist es, weiß ich nicht, der Culture-verantwortlich? Also wer sind denn da in der Regel dann so die Personas, die am Ende eure Lösung auch einkaufen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben letztendlich so drei Kategorien. Also HR ist für uns ein wichtiger Multiplikator. Also die werden natürlich häufig gefragt von Managern, ich will was machen, kannst du das organisieren? Und dann sagt HR häufig, nein, kann ich nicht, aber ich habe hier was Gutes für dich. Ja, also so ein bisschen auch diese Rolle der administrativen Planer so ein bisschen abgeben. Es gibt natürlich auch Führungskräfte, die AssistentInnen haben, die aber auch mittlerweile so viel Aufgaben haben. Das heißt, die haben auch nicht die Zeit, sich intensiv mit so einer Planung und Buchung unbedingt zu beschäftigen. Das heißt, auch die profitieren. Aber wir haben tatsächlich auch einfach CEOs, VP Sales, die dann sagen, hey, ich muss irgendwie, ich stelle verschiedene Anfragen am späten Abend und muss hier irgendwie nochmal ein Event organisieren mit Kunden, mit Mitarbeitenden und die natürlich überhaupt keine Zeit haben dafür.
Okay, und auch da die Frage, ich meine, wie verdient ihr Geld? Verdient ihr dann quasi an der Buchungssumme dann prozentual mit oder also ist es eher transaktionsbasiert dann? Weil ich sag mal, nur die Plattform, den sie zu nutzen, bringt ja nichts, sondern nur wahrscheinlich, wenn man eine Buchung ja tätigt. Oder also wie funktioniert dann im Kern euer Geschäftsmodell?
Genau, also wir kriegen sozusagen eine Fee pro Transaktion, die aber nicht der Kunde zahlt, sondern die Anbieter, die mit uns zusammenarbeiten.
Wie würdest du sag ich mal, den Entwicklungsprozess jetzt auch beschreiben? Also ihr seid gestartet, ihr seid, glaube ich, schon ganz gut im Markt unterwegs. Ich weiß nicht, ob du sagen darfst, wie viele Unternehmen inzwischen auch eure Lösungen nutzen. Wer ist es? Also ab wann fängt es an? Ab wann macht es Sinn? Also man könnte sagen, sicher, also ihr könnt es mir gut vorstellen für uns. Wir haben irgendwie 30 Mitarbeiter. Das heißt, da geht es wahrscheinlich schon los, wo es wahrscheinlich interessant wird. Und wahrscheinlich ändert sich das dann mit Größe des Unternehmens, dass man sagt, es sind natürlich dann irgendwie auch ganze Abteilungen, die dann quasi alle mehrfach eure Kunden sein können. Also gib uns noch vielleicht mal so ein bisschen Einblick, für wen ist es dann am Ende interessant, für welche Unternehmen, ab welcher Größe und wo seid ihr da heute schon unterwegs? Also wie groß seid ihr da?
Ja, also wir haben insgesamt schon hunderte von Kunden glücklich gemacht. Das heißt auch Kunden, die immer wieder zu uns kommen, weil sie sagen, hey, das war super, jetzt möchte ich nochmal eine andere Location bei euch kennen. Also auch dieser Vertrauenseffekt. Ich weiß, dass das Internet gut ist. Ich weiß, dass das Essen schmeckt. Das kann ich bestätigen. Das ist auf jeden Fall da. Und von der Kundenseite bedienen wir tatsächlich alles von Startups, die wirklich auch 20, 30 Personen haben, vielleicht gerade eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, die sie feiern wollen, wo sie eben auch zusammenkommen, meistens einmal im Quartal und dann nochmal so ein größeres Company-Event pro Jahr machen, bis hin zu wirklich größeren Konzernen auch, und natürlich zum Beispiel Netflix oder Delivery Hero, SAP, Red Bull, also da waren schon einige dabei, die mit uns gebucht haben und die auch immer wieder mit uns buchen und dann auch von Team zu Team empfehlen. Also meistens starten wir dann mit einem Team und die empfehlen uns dann weiter. Und Sales- und Tech-Teams sind die, die uns am meisten nutzen. Aber letztendlich sind wir da natürlich komplett offen.
Okay, und ich meine, für die Skalierung ist ja wahrscheinlich das Ziel, wenn ihr es nicht eh schon macht. Ich meine, inwieweit integriert ihr euch dann quasi in die bestehenden Systeme rein? Weil das ist ja auch immer so eine Anforderung wahrscheinlich, umso größer die Unternehmen sind, umso mehr sagen sie, ja, wir haben hier generell so ein zentrales Buchungsportal oder so. Und ich möchte dann eben direkt aus meinem System, Anführungszeichen, den Prozess starten. Ist es bei euch schon soweit implementiert oder gehe ich quasi immer als so ein Verantwortlicher, wie du es vorher eben auch aufgelistet hast, wer beispielsweise diese Reise dann auch managt? Muss da quasi extra auf eure Plattform gehen oder wie kann ich mir das vorstellen, wie sehr ihr euch da auch dann rein integriert?
Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn wir uns, sage ich mal, die Wertschöpfungskette angucken und die einzelnen Schritte angucken, die so erfolgen, ne, bei der Planung und Buchung und Durchführung dieses Events oder solcher Events, ist es tatsächlich so, dass wir das jetzt auch vorhaben, uns zum Beispiel mit Schnittstellen zu den HR-Plattformen zu verknüpfen, was alles technisch schon vorhanden ist, um dann auch natürlich verschiedene andere Painpoints zu lösen, wie zum Beispiel, ich lade das ganze Team ein, ich halte die aktuell, ich kann die Agenda teilen, diese ganzen Dinge, Präferenzen speichern und so weiter. Also das wird alles kommen, bis hin zu Budgeting and Approval, weil das ja auch häufig ein Fall ist, der dann nochmal abgewickelt werden muss. Das heißt, da werden wir sukzessive auch mehr Funktionalitäten anbieten, um diese Integration sicherzustellen.
Okay. Und wenn du jetzt auch den gesamten Prozess dir anschaust, der Entwicklung eures Unternehmens, ich meine, was sind da jetzt so die größten Challenges gewesen auf dem Weg? Weil wenn man die Geschichte hört, denkt man, ja, macht total Sinn, sollte eigentlich ja ohne Risiko eigentlich laufen, weil Bedarf ist, glaube ich, irgendwo klar. Klar, ich kann natürlich selber gar nicht annehmen, wie viel Wettbewerb es da überhaupt gibt. Klar, diese Lösung an sich gab es vielleicht vorher auch schon, vielleicht nicht so durchdacht, vielleicht auch nicht so mit dem hohen Anspruch, wie du es vorher auch eben auch schon erzählt hast. Aber was würdest du sagen, was sind da die größten Challenges in den letzten Jahren gewesen, wo ihr auch gemerkt habt, okay, da müssen wir uns vielleicht nochmal umstellen oder da müssen wir vielleicht doch für die Skalierung nochmal ein paar Sachen anders denken. Also, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, du hast mich ja auch nach dem Businessmodell gefragt und ich habe
Ja.
dir auch geantwortet, wir haben eine Plattform. Ich habe tatsächlich früher in meiner Gründerzeit viele andere Dinge gemacht, von SaaS bis hin zu irgendwelchen Software-Technologien. Aber Plattform habe ich tatsächlich auch das erste Mal mit Clupio gemacht und dann auch entdeckt, was Gründer damit meinen, wenn sie sagen, das ist herausfordernd, weil man im Endeffekt zwei Firmen baut, ne? Du musst Lösungen und Produkte anbieten für die Demand-Side und auch für die Supply-Seite. Und diese Komplexität zu erfassen und gut zu managen und auf beiden Seiten diese Partnerschaften und Beziehungen aufzubauen, ist tatsächlich mit einem kleinen Team, mit begrenzten mit Ressourcen tatsächlich herausfordernd. Das heißt, das erfordert einen Laserfokus, den jedes Startup braucht, aber sicherlich nochmal mal zwei. Ja, also das ist durchaus eines der Learnings, die ich auch gemacht habe auf dem Weg, Club hier auf- und auszubauen.
Gib uns da vielleicht dann auch noch einen Einblick, weil das frage ich mich auch immer so ein bisschen, welche Kompetenzprofile braucht ein Unternehmen, um ein Plattformökosystem aufzubauen? Also, du hast gerade schon diese Zweiseitigkeit natürlich angesprochen. Ich glaube, oft gibt es ja so ein bisschen das Profil des Partnermanagers. Das ist quasi ja nicht unbedingt so der Sales-Typ, ja, oder die Sales-Frau. Oft spricht man von Partnermanagern. Ist es bei euch auch ein Partnermanager oder wie bezeichnet ihr die Menschen, die eben gerade diese Beziehungen dann besonders pflegen in beide Richtungen?
Ja, ist eine gute Frage. Also diese Beziehung zu pflegen, ist definitiv sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch bei uns im Vorfeld überlegt, was ist denn jetzt eigentlich die größte Herausforderung, der Supplier den Demand zu bekommen. Und natürlich ist gute Kunden zu bekommen auch immer eine Challenge, aber wir sehen tatsächlich die Anbindung an die Unterkunftspartner, die wir wirklich haben wollen und die langfristigen Beziehungen zu pflegen, als den Kern und den Schlüssel sozusagen für unseren Erfolg an. Das heißt, wir haben hier besonders investiert in die Partnerschaften, die Partner regelmäßig zu informieren. Was sind die neuesten Entwicklungen? Was sind auch eure Statistiken? Also so eine Art Dashboard. Wie ist eure Performance? Was könnt ihr tun, um eure Conversion zu steigern? Das ist definitiv der Teil, wo wir mehr investiert haben, was die Partner-Manager-Seite anbetrifft, was ein bisschen mehr von diesem Sales abweicht.
Okay. Und ich höre raus auch, es ist nicht mit dem Prozess natürlich getan, sondern ihr baut ganze Tools für die Location-Anbieter, dass die auch wirklich die Transparenz bekommen oder die Bedienung bekommen, weil ich mir vorstellen könnte, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Modellen der Landwirtschaft. Das ist halt einfach nicht das Business von denen. Das ist nicht digital, sondern die verstehen sich selber als Unterkunft, betreiben das Ganze. Aber digital oder Plattform-Thema haben die ja nicht den ganzen Tag mit zu tun, sondern die haben den Fokus drauf, geile Locations herzustellen, die in einem guten Zustand anzubieten. Und da könnt ihr mir vorstellen, dass ihr dann eben auch wahrscheinlich teilweise neue Tools für die bauen musstet, damit die überhaupt, sage ich mal, in diesen Prozess integriert werden, oder? Und wie habt ihr das geschafft, dass auch die Location-Anbieter wirklich das in dem Sinne auch bedienen können? Also ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor, dass man natürlich da schon auf Zielgruppen trifft, die vielleicht sehr, sehr gute Unterkunftsexperten sind in dem Sinne, aber die sind halt gar nicht so auf euer Modell vielleicht vorbereitet. Ist das so, oder?
Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst, weil es ist tatsächlich vom Reifegrad der Partner so, dass wir alles haben. Von sehr komplett durchdigitalisiert, was man häufig bei den größeren Hotels natürlich einfach antrifft, von bis zum zu Familienhotel, wo man doch eher wenig digital unterwegs ist. Das heißt, die Lösungen, die wir gebaut haben, sind tatsächlich auch Lösungen, die für beide Nutzergruppen spannend sind und richtig sind. Und da haben wir sozusagen so ein Partnerportal aufgebaut, wo man eben das Dashboard sieht, wo man bestimmte Dinge auch einfach verwenden kann, wo man natürlich auch mit Schnittstellen, wenn man schon sehr professionell unterwegs ist, eben auch seine anderen Systeme und Tools anbinden kann. Und das wichtigste Thema für unsere Kundengruppe auf der Supply-Seite ist tatsächlich Effizienz und Zeit, weil, ne, die Personen, die sind vor allen Dingen im Daily Business unterwegs, betreuen Kunden vor Ort, gucken, dass der Laden läuft, und das Plattformthema machen sie in Anführungsstrichen nebenbei. Und deswegen muss das schnell und effizient sein. Und da haben wir auch sehr stark bei der Entwicklung unseres Produktes drauf geachtet.
Okay, spannend. Inga, um da zum Schluss zu kommen, vielleicht schauen wir mal noch gemeinsam in die Zukunft. Wie schaut ihr auf das ganze Thema? Ich meine, klar, euer Ziel ist weiterhin Skalierung. Du hast gesagt, eben beide Seiten glücklich machen. Was denkst du, was wird da in den nächsten Jahren auf euch zukommen? Welche Entwicklung forciert ihr? Wo seht ihr vielleicht auch Clubio eben dann so in 3, 4, 5 Jahren?
Ja, also wenn man die spannenden News sich anschaut, ich meine, Amazon glaubt immer noch an Return to Office, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wirklich im europäischen Raum gerade das hybride Thema etwas ist, was Unternehmen weiterverfolgen werden aus verschiedenen Gründen. In Amerika sieht man noch stärker die Remote-Teams und wirkliche Startups und SMEs, die wirklich komplett remote arbeiten. Das heißt, das Thema wird nicht weggehen. Und wenn wir uns die Statistiken und Studien angucken, sieht man, dass Unternehmen eher mehr Geld ausgeben wollen. Trotz jetzt zum Beispiel Rezession in Deutschland für diese Themen, Team-Aktivitäten, Team-Events, weil sie einfach sehen, wie wichtig das ist auch für das Thema Retention, Führungskräfte, Nachwuchs, diese ganzen Themen. Und deshalb glauben wir auch an den Erfolg von Clubio nachhaltig. Und ein Ziel neben der geografischen Expansion ist auch, eben unsere Produkte auf beiden Seiten sukzessiv weiter auszubauen. Das heißt, Richtung zum Beispiel Event-Apps, dass wenn Unternehmen unterwegs sind, dass sie nochmal schnell schauen können, wo muss ich denn hin, wie sieht's aus, wie ist die Agenda, muss ich noch irgendwas anderes verändern? Also da auch eine gewisse mehr Leichtigkeit und Vereinfachung zu schaffen und natürlich auch unsere Supply-Partner weiter durch gute Lösungen noch stärker an uns zu binden.
Ich hätte auch noch eine Frage, weil ich beschäftige mich auch dann immer viel mit Partnerschaften, und ich frage mich gerade eben auch bei dem Thema, also solche Gruppenangebote, die ihr macht, die sind ja bisher sehr stark gedacht von einer Unternehmung. Also eine Unternehmung bucht für ihr Team beispielsweise das Ganze. Hattet ihr auch schon Fälle, wo Unternehmen zum Beispiel zum ersten Mal aufeinandertreffen, weil sie Kooperationsprojekte machen und deswegen sagen, sie wollen eben mit euch, also sie wollen quasi einen Service nutzen, um gemeinsam aufeinander zu treffen? Weil gerade wenn man dieses Remote-Thema ja weiterdenkt und auch das Kooperationsthema zwischen Abteilungen und Unternehmen weiterdenkt, dann könnte ja schon auch immer mehr die Anforderung kommen zu sagen, wir müssen nicht nur ein Unternehmen, die ihre Abteilung irgendwo hinschicken, managen, sondern wir müssten zum Beispiel auch koordinieren zwischen verschiedenen Unternehmen beispielsweise. Sind es Cases, die überhaupt schon auftreten, oder ist es eher noch ein bisschen Zukunftsmusik, wenn es überhaupt kommt?
Ja, ich glaube fest an dieses Thema auch Innovation beyond sozusagen Company-Grenzen, sondern das eben auch netzwerkartig aufzubauen, ist ein spannendes Thema. Wir sehen derzeit noch nicht so einen konkreten Fall. Was wir schon natürlich haben, sind viele Beratungshäuser, die eben auch ihre Kunden dort zusammenbringen, da etwas machen, oder auch Teams oder Unternehmen, die gerade neue Teams integriert haben, Firmen aufgekauft haben. Da ist natürlich schon ein Thema. Und ich glaube auch, da wird sich noch wirklich, wirklich viel Spannendes entwickeln, auch im Bereich Innovation.
Aber spannend, aber gerade das, was du sagst, so Transaktionen oder Akquisitionen, dass man da das eben dann nutzt als Momentum, wo man eben aufeinander trifft, ist natürlich schon mal so eine ganz gute Vorstufe, auch wenn es eben gerade in die Übernahmen geht. Also von daher extrem spannend und leuchtet natürlich auch total ein. Super. Herr Inga, wir sind im Schnelldurchlauf durch alle Themen durch. Ich glaube, es war super spannend, um mal zu zeigen, was es für neue Lösungen auch gibt, weil ich glaube, viele sprechen natürlich nur über KI und Technologie. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, möglicherweise muss es technisch gar nicht so mega komplex sein, sondern muss einfach nur einen Mehrwert heben und eben auf ein paar Trends auch aufsetzen. Und von daher ist, glaube ich, die Story ganz, ganz spannend und jedem, den ich immer dann auch von euch erzähle, klar. Kennen euch zum Teil noch nicht, aber daran wollten wir heute auch hier mit dem Podcast was ändern. Und du bist ja auch dann eben nächstes Jahr im März bei Vitra auf dem Campus, wirst eben auch eure Story bezüglich Ökosystem auch vorstellen und darstellen. Freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf. Von daher herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einmal da durchgeführt hast durch das Konzept und eben aber auch eure tolle Idee von Clupio. Ja.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Tools.